Ich habe einen kleinen wenig recherchiert, wer heute zu uns kommt und wer uns heute etwas erzählen wird. Und ich habe eine Information herausgefunden, die mir selber sehr gefallen hat. Ich denke, es ist wahrscheinlich eine der Nebensächlichkeiten, aber mir persönlich hat sehr gut gefallen, dass sie selber Texte oder Gedichte verfasst hat. Das fand ich sehr beeindruckend. Aber wie gesagt, ich denke, das ist überhaupt eine der unwichtigsten Informationen. Und damit wir jetzt wissen, wer sie ist und was wirklich wichtig ist, über sie zu wissen, bitte ich Frau Hallemann nach vorne an dieser Stelle. Und sie wird sich uns jetzt ein wenig vorstellen und dann auch direkt mit dem Vortrag beginnen.
Bevor ich aber etwas über mich sage, ein paar organisatorische Dinge. Drehen Sie mal Ihre Stühle um. Sie sitzen ja alle so schief. Hinterher haben Sie alle einen steifen Nacken. Und ich weiß nicht, ob diese Gemeinde hinterher Nackenmassagen anbietet. Einmal umdrehen, Stühle umdrehen, damit man gemütlich sitzen kann. Und das ist auch für mich schöner, wenn ich in Ihre Gesichter schauen kann, anstatt Sie mir Ihre kalte Schulter zeigen. Ne? Also so ist das Bild viel, viel schöner. Dann will ich etwas ganz Nebensächliches sagen. Ich laufe mit so einem Gurt herum. Und da, bevor Sie alle fragen, warum sehe ich so komisch aus, ich habe mir gerade einen Brustwirbel gebrochen. Und damit ich hier stehen kann, braucht der ein bisschen Stütze. Und darum trage ich dieses Ding. Aber das ist wirklich nebensächlich. Nur damit Sie sich nicht wundern. Was gibt es sonst noch? Ah ja, ich habe vorhin ein Bild gemacht. Und wenn es in diesem Raum jemanden gibt, ich schreibe nämlich einen persönlichen Rundbrief und berichte da auch von den Diensten, die ich tue. Und wenn ich die Gelegenheit habe, dann benutze ich eben so ein Bild von einem Frauenfrühstückstreffen auch für den Rundbrief. Wenn Sie jetzt aber sagen, ich will auf keinen Fall auf so einem Bild in einem öffentlichen Rundbrief erscheinen, dann bitte sagen Sie mir das, dann lösche ich das Bild. Wir müssen den augenblicklichen Datenschutz und die Verordnungen, die damit verbunden sind, ernst nehmen. Und das will ich auch. Also wenn irgendjemand da ist, der sagt, wenn ich auf dem Bild bin, kommt das Bild nicht in den Rundbrief, dann sagen Sie mir das bitte. Ja, es gibt tatsächlich noch ein paar Dinge über mich zu sagen, die wichtig sind, zum Beispiel Alter. Also wenn ich so zum ersten Mal in eine Gemeinde komme, dann merke ich, wie es da rattert. Wie alt ist die wohl? Eigentlich habe ich mir die jünger vorgestellt, denken dann einige. Und einige schätzen mich sehr, sehr alt. Um dieser Sache vorzubeugen, eine kleine Anekdote. Ich habe eine Freundin, die ist im gleichen Jahr geboren wie ich. Sie wurde gefragt, wie alt sie ist. Und sie hat ein bisschen rumgeflaxt und hat gesagt, ich bin ein Kriegskind. Und dann hat die Frau, die gefragt hat, tatsächlich zurückgefragt, Erster oder Zweiter Weltkrieg. Also ich bin nicht aus dem Ersten Weltkrieg, auch wenn ich so aussehe. Ne? Das wollen wir mal klären. 1945 geboren. Noch im Januar, Krieg war fast zu Ende. Mein Vater ist dann im April 45 noch gefallen. Er hat mich nie kennengelernt. Meine Mutter hat dann aber wieder geheiratet. Aber meine Familie war nicht nur nicht christlich, sondern gottlos. So könnte man das bezeichnen. Für mich war Taufe und Konfirmation eine Selbstverständlichkeit. Das gehört zur Tradition einer deutschen Familie. Aber es bedeutete mir nichts. Und als ich konfirmiert war, war ich mit Gott und Kirche auch fertig. Aber mit 16 wurde ich eingeladen auf eine Jugendfreizeit. Jemand anders hat die für mich bezahlt und umsonst habe ich alles mitgenommen. Also bin ich zu dieser Jugendfreizeit gefahren. Und dort hörte ich eben genau das, dass Jesus Christus neues Leben schenken kann, dass Jesus Schuld vergibt, dass er dem Leben einen Sinn gibt. Und diesen Jesus wollte ich haben. Ich brauchte neues Leben und habe auf dieser Jugendfreizeit mit 16 Jesus Christus als meinen ganz persönlichen Heiland angenommen. Und dann wieder ähnliche Geschichte, Krankenschwester gelernt. aber den Beruf nicht ausgeübt, weil ich direkt nach meiner Krankenschwesternausbildung in die Bibelschule gegangen bin, mit dem Ziel, eine bessere Krankenschwester zu sein. Ich merkte immer wieder, Menschen brauchen mehr als nur medizinische Hilfe. Menschen brauchen Trost in leidvollen Situationen. Menschen brauchen Antworten auf wichtige Lebensfragen, die auftauchen, gerade in leidvollen Situationen. Und ich fühlte mich so unfähig, ihnen diese Antworten zu geben. Und ich dachte, eine theologische Ausbildung könnte mir helfen, hinterher eine bessere Krankenschwester zu sein. Bin dann allerdings nie zurückgegangen in den Beruf, weil ich während der Bibelschulzeit den Ruf in die Mission hörte. War dann 7 Jahre auf den Philippinen als Missionarin, wo Asien ein Lächeln trägt. Ein wunderbarer Dienst, ich habe ihn mit ganz, ganz großer Freude getan. Und freiwillig wäre ich sicher nicht ins kalte Deutschland zurückgekommen. Ich liebe die Tropen und ich liebe Mangos und ich liebe die Filipinos mit ihrer Herzlichkeit. Aber ich wurde krank, krebskrank, und nach 3 Krebsoperationen auf den Philippinen gaben mir die Ärzte keine Chance zu überleben. Ich war 33 und wurde nach Hause geschickt, um zu sterben. In Tübingen wurde die Diagnose bestätigt. Auch die Ärzte in Tübingen sagten, sie haben keine Chance, das zu überleben. Sie haben etwa 6 Monate. Wenn man 33 ist und so eine Diagnose hört, können Sie sich auch vorstellen, dass der Glaube vielleicht ins Wanken gerät. Ist das ein Gott der Liebe, der so etwas macht? Ich stehe in seinem Dienst und jetzt das. Aber Gott ist ein großer Gott. Ich habe weitere Krebsoperationen in Deutschland gebraucht, aber hier darf ich stehen und es geht mir gut, weil Gott wirklich ein Gott ist, der auch heute noch Wunder tut. Als die Gesundheit sich ein bisschen stabilisiert hat, hat die Bibelschule Brake mich eingeladen, dort einen Dienst aufzunehmen als Internatsleiterin. Und als Lehrerin habe dann in Amerika noch einige Kurse besucht, um mich für die Erwachsenenbildung vorzubereiten. Und bin jetzt 40 Jahre in Brake, habe gerade mein 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert und freue mich so sehr, mit jungen Leuten zu arbeiten. Aber eins meiner Fächer war immer Frauenstundengestaltung, Frauenarbeit, Seelsorge an Frauen, alles, was mit Frauen zu tun hat. Und Frauenarbeit ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Das ist für mich nicht nur ein Unterrichtsfach. Ich bin unterwegs, eigentlich an jedem Wochenende, und das sagt schon, dass ich keine Familie habe, sonst ginge das gar nicht. Ich bin unterwegs, um eben auf Frauenfrühstückstreffen zu reden. Und das ist eine feine Sache. So ein Frühstück hätte ich zu Hause nicht. Und so nette Gesellschaft hätte ich zu Hause auch nicht. Ne? Wenn man Single ist, dann isst man manche Mahlzeit alleine. Also Frauenfrühstückstreffen sind doch eine feine Sache. Aber ich mache auch viele Wochenendfreizeiten und eben auch Wochenfreizeiten. Und weil es keine Veranstaltung gibt ohne Werbeblock, schnell eine Werbung. Im nächsten Jahr mache ich 2 Frauenfreizeiten. Eine für die, die den Winter lieben. Im Allgäu, in Oberstdorf, auch sicher ein bekannter Ort, vom 25. Januar bis 1. Februar. Das Thema ist Wandeln im Wandel der Zeit. Wir leben ja in einer Zeit, die sich schnell verändert und manchmal wird man orientierungslos in dieser verrückten Zeit, in der wir leben. Und hier geht es darum, wie können wir beständig an der Hand eines unwandelbaren Gottes unseren Alltag gestalten. Wandel im Wandel der Zeit. Gleiches Thema, andere Zeit, anderer Ort im April auf der Insel Baltrum. Auch da eine Woche Wandeln im Wandel der Zeit. Ich hörte gerade von Baltrum, dass sie nur noch ein paar Restzimmer haben, schon ziemlich ausgebucht, während in Oberstdorf noch relativ viel Platz ist. Diese Flyer liegen dort hinten, wenn Sie rausgehen, links, da wo die Säule steht, wo die Dinge sind, die man auch kostenlos mitnehmen kann. Wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie ein mit so einem Flyer. Aber nehmen Sie ihn nicht nur mit für einen Papierkorb, das wäre zu schade, dann habe ich auch nicht genug. Aber wenn tatsächliches Interesse besteht oder Sie denken, oh, ich wüsste, wer Interesse daran haben könnte, ich wüsste, wer gerne an einer solchen Freizeit teilnimmt, dann nehmen Sie so eins mit und geben Sie es weiter. Ja, und so bin ich natürlich inzwischen, das haben Sie ja schon ausgerechnet, pensioniert, aber ich unterrichte immer noch in Brake. und bin eben weiterhin unterwegs. Für 2020 jedes Wochenende ausgebucht. Die ersten Termine habe ich angenommen für 2021 und Leute sagen, du bist doch verrückt, du weißt doch gar nicht, was dann ist. Stimmt, aber ich weiß auch nicht, was morgen ist. Dann dürfte man überhaupt keinen Termin annehmen. Und wir hatten einen Lehrer, der hat immer gesagt, schreibt eure Termine mit Bleistift in den Terminkalender und überlasst Gott das Radiergummi. Das ist eine gute Einstellung. Gott ist Gott und er darf machen, was er will. Und er kann die Termine streichen, meine Pläne verändern oder er kann sie bestätigen. Und diesen haben wir auch schon vor relativ langer Zeit festgemacht und ein gebrochener Brustwirbel hält mich nicht ab von einem Frauenfrühstückstreffen. Dazu liebe ich Sie viel zu sehr. So, jetzt wissen Sie genug über mich. Es gibt noch so andere Nebensächlichkeiten, dass ich zum Beispiel schnelle Autos liebe. Und sobald, traut man mir auch nicht zu, ne? Aber sobald ich kann, ne, bringe ich mein Auto schon auf 200 oder 220. Und ich gehöre zu den Gegnern, ne? Also es gibt ja eine Gruppe, die will die Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen einführen. Nicht mit mir, ne? Letztes Wochenende war ich südlich von Ulm auf einem Frauentag in Bayernfurt. Kennt kein Mensch, also ich kannte diesen Ort auch vorher nicht. Ziemlich nah am Bodensee. Wenn ich da mit 130 runterfahren muss, muss ich noch 3 Stunden dazu rechnen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Unser Thema, Freud und Leid oder Freude und Frust im Leben einer Frau. Dieses Thema kann auch anders überschrieben werden. Zum Beispiel die 4 Phasen im Leben einer Frau. Oder manchmal, je nachdem, was sich die Leute wünschen, nenne ich das auch die 4 Jahreszeiten im Leben einer Frau. Denn unser Leben setzt sich zusammen aus diesen verschiedenen Phasen. Und wenn ich hineinschaue in die Bibel, in Gottes Wort, bin ich immer wieder erstaunt, wie oft Bilder aus der Natur gebraucht werden, um uns deutlich zu machen, was Gott sich für unser Leben auch vorstellt. Da wird zum Beispiel im Psalm 1 gesagt von einer Frau, die Freude hat am Wort Gottes, dass sie wie ein Baum ist, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Gott hat uns also ein Leben anvertraut. Man könnte auch sagen, Gott hat uns ein Lebensbeet anvertraut. Und wir tragen auch mit Verantwortung, was wir mit diesem Lebensbeet machen. Ein Lebensbeet oder ein Beet, wenn Sie einen Garten haben, dann wissen Sie das, kann man hegen und pflegen. Man kann dafür sorgen, dass es in diesem Beet grünt und blüht und Frucht erwächst. Aber man kann ein Beet auch vernachlässigen und muss sich dann nicht wundern, wenn da Dornen und Disteln und anderes Unkraut wächst. Wir sollen auch unser Lebensbeet schützen. Und nicht anderen erlauben, auf diesem Beet herumzutrampeln. Manches liegt an uns, wie wir mit diesem Beet umgehen, was wir damit machen. Aber wir wollen mal hineinschauen in diese 4 Phasen und sehen, wie tatsächlich jede Phase voller Freude ist, aber wie sie auch voller Frust sein kann. Und die Frage ist, wie sieht's in meinem Leben aus? Wir reden einen Augenblick über die Kindheit. Na, keiner von uns ist in dieser Phase. Aber sie hat uns geprägt, ob wir wollen oder nicht. Unsere Kindheit hat uns geprägt. Und wenn Sie zurückdenken, würden Sie sagen, in meiner Kindheit gab es viel Freude und wenig Frust? Oder würden Sie sagen, in meiner Kindheit gab es viel Frust und nur wenig Freude? Meistens ist beides vorhanden. Die Frage ist nur, was überwiegt. In meiner Kindheit gab es ganz, ganz viel Frust. Mein Stiefvater war Alkoholiker, dementsprechend sah das aus. Wir hatten manchmal kein Geschirr mehr im Schrank, weil er wieder alles zerdeppert hat. Das Geschrei im Haus, der Streit meiner Eltern, der Gestank nach Bier, das sind Kindheitserinnerungen, die mich geprägt haben, die mich in dem Sinne auch verfolgen, wenn man damit nicht richtig umgeht. Wie sah Ihre Kindheit aus? Hatten Sie Zeit zum Träumen, Zeit zum Spielen, Zeit zum Entdecken? Gab es Menschen, die sich Zeit genommen haben für Sie, die Ihre vielen Fragen beantwortet haben? Denn Kinder haben Fragen. Sie wollen alles erkunden und alles entdecken. Waren vielleicht Großeltern da, die immer Zeit hatten, die auch Geschichten vorgelesen haben? Wenn die Eltern vielleicht zu viel Arbeit hatten, wurden sie ermutigt, auch wenn die Sache mal nicht so gut lief, wenn sie auf die Nase gefallen sind, war jemand da, der sie getröstet hat? War es eine Zeit der Freude oder war es eine Zeit des Frusts? Nun, wenn wir zurückschauen, ich sage ja schon, diese Zeit ist vorbei, aber ich glaube, dass wir die Zeit gut abschließen müssen. Es gibt drei Dinge, die wir im Blick auf unsere Kindheit tun müssen. Wenn die Kindheit schön war, wenn es ganz viel Freude gab, wenn da Menschen waren, die uns geholfen haben, uns zu entfalten, die uns geholfen haben, positiv geholfen haben, heute die Frau zu sein, die wir sind, dann sollten wir das Danken nicht vergessen. Auch den Menschen mal danken, die damals Zeit für uns hatten. Oder den Menschen danken, die uns den Weg zu Jesus gezeigt haben. Oder den Menschen danken, die einfach da waren, wenn wir jemanden brauchten. Und das ist das, was uns die Bibel sagt im Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Und, wie geht's weiter? Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht. Also die guten Dinge, an die wir uns erinnern, die sollen wir nicht vergessen, sondern wir sollen dankbar dafür sein. Aber dann gibt es ein zweites. Wenn es Frust gab, wenn es da Menschen gab, die uns nicht gefördert haben, sondern vielleicht sogar gehindert haben. Wenn es Menschen gab, die uns geschadet haben. Wenn es Menschen gab, die uns Wunden zugefügt haben, was dann? Müssen wir dann herumlaufen mit einem Klotz am Bein, immer belastet von der Vergangenheit? Nein, das müssen wir nicht. Wir müssen einen Schlussstrich ziehen unter das, was an Frust, an Leid in der Vergangenheit war. Wir kennen, viele von uns sicher, kennen die Verse aus Jesaja 53. Sie werden fast immer gelesen in der Passionszeit. Und da heißt es in Jesaja 53, Vers 5, aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Das wissen die meisten von uns. Ja, Jesus starb am Kreuz für meine Schuld. Aber was wir oft nicht bedenken, ist, was in dem Vers vorher steht. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Das heißt, wenn er nicht nur für meine Schuld gestorben ist, sondern auch für meine Schmerzen, für meine Wunden, für die Wunden, die andere mir zugefügt haben, dann darf ich zum Kreuz kommen, nicht nur mit meiner Schuld. Dann geht es nicht nur darum, dass ich Vergebung erfahre für das, was ich getan habe, sondern dann darf ich auch diese Schmerzen, diese Wunden ihm bringen. Und das hilft mir, denen zu vergeben, die mir geschadet haben. Und es hilft mir, heil zu werden. Einen Schlussstrich kann ich nur ziehen, wenn ich Heilung erfahre. Sonst werde ich immer mit einem Klotz am Bein herumlaufen. Und wenn ich dann meine Schmerzen, meine Wunden ans Kreuz gebracht habe, dann gilt das, was 10 Kapitel vorher steht in Jesaja 43. Denkt nicht an das Frühere und sinnt nicht dem Vergangenen nach. Denn seht, ich will etwas Neues schaffen. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und gebe Wasserströme in der Einöde. Das sind so gewaltige Verse. Wenn wir mal bereit sind, einen Schlussstrich zu ziehen unter die Vergangenheit, anstatt immer die Vergangenheit als Entschuldigung zu benutzen. Ich kann ja nicht anders, weil, ne? Und dann haben die Eltern Schuld und die Großeltern Schuld und die Lehrer Schuld und die Arbeitgeber Schuld und. Ich kann nicht anders, weil. Ich bringe das zum Kreuz und dann entscheide ich mich, einen Schlussstrich drunter zu ziehen. Und dann kommt dieser herrliche Vers, dass Gott all Wasserströme durch die Einöde führt. Was passiert, wenn Wasserströme durch die Einöde fließen? Dann wird aus einem ödem Land ein blühender Garten und unser Leben kann sich entfalten und es kann etwas daraus werden zur Freude Gottes und zum Segen für andere Menschen. Also wir wollen danken für die guten Dinge. Wir wollen den Frust und den Schmerz und die Wunden zu Jesus bringen. Und drittens, wir wollen die Verantwortung wahrnehmen, die wir heute an Kindern haben. Vielleicht gibt es Kinder in deinem Leben. Die eigenen Kinder sind vielleicht groß, nicht bei allen. Ich sehe hier einige sehr junge Leute, ist wunderschön, dass das so eine gemischte Gruppe ist. Aber die Eltern haben vielleicht Enkelkinder. Und wenn man keine eigenen Enkelkinder hat, wie ich bin Ersatzoma für eine ganze Reihe von Kindern. Und schicke die Eltern manchmal für 2-3 Tage weg und ich übernehme die Kinder, damit die Eltern mal für sich Zeit haben. Also ich glaube, im Leben aller gibt es Kinder. Und wenn das auch nicht so ist, dann gibt es in der Gemeinde Kinder. Ich war auf einer Freizeit für Alleinstehende und da war ein älterer Herr, ein Witwer. Und der hat mich fasziniert. Der Witwer, der Mann, also wenn eine Frau das macht, dann denkt man, das ist ja noch verständlich. Aber dieser Mann hat jeden Sonntag eine Familie aus der Gemeinde eingeladen. Jeden Sonntag hat für diese Familie gekocht und dann den Eltern Ruhe gegeben, hat mit den Kindern gespielt. Und er sagt, ich bin für alle Gemeindekinder der Opa. Wenn ich sonntags in die Gemeinde komme, dann stürmen die auf mich zu. Sie kennen mich alle, hängen an meinen Beinen. Und er sagte, mein Leben ist nicht einsam. Könnte ja passieren, als Witwer, allein, Kinder groß. Aber er sagt, ich bin überhaupt nicht einsam. Also es gibt Kinder in unserem Leben und es ist gut zu sagen, da wo Gott Kinder in mein Leben geführt hat, da will ich die Verantwortung übernehmen. Ich will für diese Kinder da sein. Ich will ihnen helfen, das Leben zu entdecken, damit sie nicht nur vorm Computer sitzen. Ich will ihnen helfen, Antworten zu finden auf ihre Fragen. Und dann machen wir es nicht so wie die eine Mama, die geht mit ihrer kleinen Tochter spazieren. Und die kleine Tochter ist interessiert an allem. Und immer wieder, Mama, was ist das? Weiß ich nicht. Die Mama guckt gar nicht hin, aber sie sagt, weiß ich nicht. Dann gehen sie weiter, das kleine Mädchen sieht wieder was und sagt, Mama, was ist das? Weiß ich nicht. Und beim dritten Mal bleibt das kleine Mädchen stehen und sagt, Mama, soll ich dich nichts mehr fragen? Doch, doch, mein Kind, wie willst du denn sonst was lernen? Ich weiß nicht, was das Kind auf dem Spaziergang gelernt hat, außer dass die Erwachsenen oft so in ihrer eigenen Welt leben, dass sie Kinder und die Fragen der Kinder gar nicht ernst nehmen. Das passiert ja manchmal. Dann setzt man sie lieber vor den Fernseher, dann hat man seine Ruhe und macht seine eigenen Dinge. Nein, wir tragen Verantwortung und die bewusst übernehmen für die Kinder unserer Zeit, die in einer schlimmen Zeit aufwachsen, wo so viele Einflüsse von außen da sind. Und wenn da nicht Frauen sind, Mütter, Omas, Tanten, wie auch immer, die diese Kinder an die Hand nehmen und Zeit investieren, dann weiß ich nicht, was aus dieser Generation werden soll. So, das ist so die erste Phase, die Kindheit. Und dann kommt noch so eine Phase, die voller Freude und Frust ist. Eigentlich gehört sie auch zu dem Frühling, wenn wir bei den Jahreszeiten bleiben wollen. Das ist die Jugend und das ist eine schwierige Zeit. Man ist nicht Fisch und man ist nicht Fleisch. Man ist nicht mehr Kind und man ist auch noch nicht erwachsen. Diese ganze Identitätskrise, durch die man geht, ist für einen selbst schwierig, aber vor allen Dingen für Eltern, die Teenager im Haus haben, ne? Da knallen schon mal Türen und da hört man auch schon mal eine Menge über die Nullbock-Stimmung. Aber seien wir geduldig. Diese Phase ist nicht einfach. Diese jungen Leute müssen ihren Weg finden und das ist mit ganz viel Frust verbunden. Da schreiben sie Bewerbungen und werden abgelehnt. Oder sie gehen ins Berufsleben und erleben die Grausamkeit dieser Welt und die Grausamkeit am Arbeitsplatz, wie sie oft vorhanden ist. Es ist nicht leicht für die jungen Leute. Selbst das Riesenangebot. Wir haben immer wieder junge Menschen, die einfach nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Da sind so viele Angebote. Was soll man denn damit machen? Fragen Sie mal, wie viele Abiturienten in der letzten Klasse wissen, was sie nach dem Abitur machen wollen. Also das sind wenig Prozent. Sie wissen es einfach nicht. und ihre Identität zu finden, auch glaubensmäßig. Nicht nur in den Fußstapfen der Eltern zu treten, sondern sich zu fragen, glaube ich das nur, weil meine Eltern das glauben, oder glaube ich das, weil ich überzeugt bin? Und dieser ganze Kampf, den sie durchkämpfen, ist mit Frust verbunden. Das wollen wir nicht vergessen. Und Frust, wann waren Sie das letzte Mal frustriert? Man ist die Lieblichkeit in Person, ne, wenn man frustriert ist. Aha. Oh, dann sind alle Leute gerne mit uns zusammen. Dann sind wir freundlich und sanftmütig und geduldig. Ich weiß, wie ich bin, wenn ich frustriert bin. Und diese jungen Leute sind fast immer frustriert, weil sie sich erst finden müssen, weil sie ihren Weg erst finden müssen. Und wir waren schon mal da, wir Eltern. Wir sollten ihnen helfen und nicht erwarten, dass sie uns verstehen. Es ist auch eine Zeit, die voller Gefahren ist. Denn gerade auch in der Jugend, dann ist man in der Gefahr, Sex und Liebe zu verwechseln. Und wie viele zerbrochene Beziehungen gibt es? Beziehungen, zerbrochene Beziehungen, die diese jungen Leute kaputt machen fürs Leben. Oder andere Gefahren, dass man Prioritäten setzt, Karriere, und das ist gar nicht dran. Diese Zeit des Entfaltens ist mit Frust und Freude verbunden, auch mit Freude. Das erste Verliebtsein, können Sie sich daran erinnern, wie Sie sich gefühlt haben, als Sie das allererste Mal verliebt waren? Das ist schon ein High-Gefühl, ne? Ein Gefühl der Freude. Oder die erste eigene Wohnung oder das erste selbstverdiente Geld. Das sind schon Highlights im Leben auch der jungen Leute. Wissen Sie, was ich gemacht habe mit meinem ersten verdienten Geld? Also, weil das schon so lange her ist, darf ich das sagen. Ich habe in Bethel angefangen, bevor ich Krankenschwester wurde, war ich noch nicht ganz alt genug. Und dann habe ich in Bethel so ein Pflegevorschuljahr gemacht bei epileptischen Kindern. Und das war in einem Haus, in dem eine Diakonisse das geleitet hat. Wir hatten dort alles frei, Kost und Logis, und kriegten 50 D-Mark damals monatlich als Taschengeld. 50 D-Mark, das war für mich ganz viel Geld. 50 D-Mark damals. Und was habe ich damit gemacht? Das glauben Sie nicht. Aber ich bin ins nächste Geschäft gegangen und habe für 50 D-Mark Süßigkeiten gekauft. Habe ich nur einmal im Leben gemacht, aber wir als Kinder waren sehr arm, weil mein Vater hat alles vertrunken. Da war nie Geld für irgendetwas Extras. Also wenn wir Weihnachten eine Tafel Schokolade kriegten, zu viert, eine Tafel Schokolade, und dann ging es darum, wer welchen Riegel man essen darf. Also das war schon eine schwierige Kindheit, aber jetzt habe ich mal diese 50 D-Mark auf den Kopf gehauen, indem ich Süßigkeiten gekauft habe. Das war große Freude, das war ein Festtag, kann ich Ihnen sagen. Jugend, auch unsere Jugend ist vorbei, für die meisten, noch nicht alle. Die neuen Trendbücher sagen, dass die Jugend bis 29 geht. Wer gehört hier noch zur Jugend? Doch einige. Genau, also wenn die Trendbücher recht haben, dann fängt der Sommer oder die nächste Phase mit 30 an. Ich werde mich jetzt nicht festlegen, ich will es nämlich nicht mit Ihnen verderben, wann diese Phase aufhört. Da gibt es doch so einen Spruch, man ist so alt, wie man sich fühlt. Ne? Also wenn Sie, normalerweise würde ich sagen, ist diese nächste Phase, die wir auch als Sommer bezeichnen können, so zwischen 30 und 50. Eigentlich wieder eine Phase mit ganz viel Freude. Viele Dinge, wenn man 30 ist, hat man schon abgeschlossen. Das Studium ist vielleicht beendet, man hat vielleicht eine Familie gegründet, vielleicht sogar ein Haus gebaut. Vieles von dem, was man erträumt hat, hat sich schon geregelt. Und jetzt kann man sich zurücklehnen und genießen. Oder? Naja, mit dem Genießen ist das so eine Sache. Selbst wenn wir schöne Dinge haben und uns an ihnen freuen können, wenn wir nicht investieren, werden wir sie nicht lange genießen. Stimmt's? Ein Haus, das wir gebaut haben, das wir nicht hegen und pflegen, wird uns bald keine Freude mehr machen. Oder selbst der Beruf, wenn ich nicht alles dran setze, auch einen guten Job zu leisten, dann werde ich nicht lange Freude haben an diesem Beruf. Oder ich denke an eine Ehe. Wunderbar, wenn Gott Ehe geschenkt hat. Aber wenn wir eine Ehe nicht hegen und pflegen, wird Ehe nicht lange eine Quelle des Glücks sein. Dann wird sie zerbrechen. Also wir müssen investieren. Und immer da, wo wir investieren, werden wir auch müde. Und das ist so das Frustrierende im Sommer, dass wir einerseits den Sommer lieben, aber dass uns andererseits die Hitze auch so lähmt. Merken Sie das auch im Sommer, wenn es so richtig heiß ist und man sich nicht aufraffen kann, wirklich irgendetwas zu tun? Man wird müde oder welk. Ich nehme nochmal das Bild. Ne? Im Garten, die Blumen werden bei der großen Hitze welk. Und was tun Sie, wenn Blumen welk werden? Wenn die Gemüsepflanzen ihre Köpfe hängen lassen? Sie gießen. Und wir brauchen in unserem Leben Gießkannen. Und es ist ganz wichtig, dass wir gerade in dieser Phase des Sommers, in der wir uns manchmal überfordert fühlen. Und ich sehe so manch eine Frau, viel, viel jünger als ich, die so müde ist, dass sie sagt, ich möchte morgens eigentlich nicht aufstehen, sondern die Bettdecke über den Kopf ziehen und sagen, lasst mich doch alle mal in Ruhe. Ich möchte am liebsten alle mal auf den Mond schießen. Ich möchte mal meine Ruhe haben. Aber man muss ja funktionieren und man macht weiter. Und man merkt, dass man innerlich ausgelaugt ist. Warum haben so viele junge Leute heute Burnout? Und überall, wo ich hinkomme, höre ich davon, dass Menschen am Ende sind. Haben sie vergessen zu gießen? Wenn ich eine welke Pflanze sehe und es ignoriere und ihr kein Wasser gebe, dann wird diese Pflanze nicht überleben. Und wenn meine Seele durstig geworden ist, wenn ich erschöpft bin, wenn ich am Ende bin, gerade in der Hitze des Sommers, und ich achte nicht darauf, dass die Seele das bekommt, was sie braucht, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das bis zu einer tiefen Depression hineinreichen kann. Also da gibt es Freude. Freude über Dinge, die fertig sind. Freude über Dinge, die wir erreicht haben. Freude vielleicht an den heranwachsenden Kindern. Freude über die Karriere, die ich gemacht habe. Aber der Frust, wie gehe ich damit um? Was mache ich mit diesen leidvollen Situationen, wenn ich nicht mehr kann? Nun, es gibt einige Gießkannen, die wir regelmäßig einsetzen sollten. Zum Beispiel eine Wochenendfreizeit. Ich habe gehört, diese Gemeinde bietet auch eine an. Ne? Am 8. November, habe ich gehört, gibt es eine Freizeit. Ne? Also, so ein Wochenende raus aus dem Alltag und einfach Gemeinschaft genießen, Gottes Wort hören, miteinander beten, ist eine tolle Gießkanne. So ein Frauenfrühstück ist auch eine Gießkanne. Auch das ist schön. Mal an einem Samstagmorgen nicht an Arbeit denken, sondern mit netten Frauen zusammensitzen, leckeres Frühstück genießen und noch einen Vortrag hören. Ein ermutigendes Wort von anderen kann wie eine Gießkanne sein. Wenn man selbst so am Ende ist und ein anderer sagt etwas Liebes oder schreibt uns etwas Liebes, das kann wirklich aufrichten. Ein gutes Buch, manchmal ein paar Stunden Schlaf oder eine Badewanne. Ich meine, Sie sind anders als ich und Sie brauchen wahrscheinlich etwas anderes als ich, um zu regenerieren. Jeder muss für sich herausfinden, was tut mir gut, was ist meine Gießkanne. Und am besten ist vielleicht diese Gießkanne, dass wir zu Jesus gehen. Wir haben diesen Vers auf den Tellern gehabt, wo es darum geht, dass der Herr, dass Gott selbst uns unsere Kraft ist, unsere Kraftquelle und dass er uns Flügeln gibt, dass wir auffahren mit Flügeln wie Adler, dass wir laufen und nicht müde werden. Aber Gott kann uns nur beschenken, wenn wir auch zu ihm gehen und in seine Gegenwart gehen, bei ihm still werden, sich bei ihm neue Kraft holen. Das ist das Beste, was wir in der Hitze des Alltags tun können. So wird es jedenfalls auch in Jeremia 17 gesagt. Da ist ein Vers, der ganz ähnlich ist wie der in Psalm 1. Auch da geht es um Wasserbäche und die beziehen sich auf das Wort Gottes. Und dann heißt es da, der oder die Frau ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Und jetzt kommt's. Wenn Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, also dieser Baum, ne? Sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. So ein Baum können wir sein, wenn wir unsere Wurzeln hineinstrecken in diese wunderbaren Wasserbäche, die Gott uns zur Verfügung stellt. Der Sommer. Der Sommer, eine Zeit großer Freude. Auch wenn man dann schon ein bisschen älter ist, die Kinder sind groß, sie brauchen die Mama nicht mehr so rund um die Uhr. Und jetzt hat die Frau wieder Zeit für Dinge, für die sie vorher keine Zeit mehr hatte. Einfach, weil die Kinder schon wieder selbstständiger geworden sind. Und so kann sie sich anders investieren in die Gemeinde oder sie kann eben auch mal etwas unternehmen, was sie bei kleinen Kindern nicht konnte. Es sind Freiräume da, die sie nutzen kann. Grund zur Freude. Aber wie ich schon sagte, auch immer wieder eine Zeit des Frustes. Die Wechseljahre kommen, gesundheitliche Probleme tauchen auf, vielleicht auch das Grübeln, hier stehe ich nur mit meinem Leben, was habe ich eigentlich erreicht, hat es sich gelohnt, diese Midlife-Krise kann auch uns Frauen wirklich schütteln, ist das das Leben, was ich mir erträumt habe? Und manche geraten in dieser Zeit in eine Depression, hat auch mit den Hormonen und so zu tun. Und andere geraten in eine große Gleichgültigkeit. Ich kann sowieso nichts mehr ändern. Ich lasse den Karren einfach laufen. Und was Neues erwarte ich auch nicht mehr. Und dann merke ich, dass mir Frauen begegnen, viel jünger als ich, die ihre grauen Zellen schon abgeschaltet haben, die gar nicht mehr leben, sondern nur noch existieren. Die nichts Neues mehr erwarten, die nicht mit einer Erwartung in den Tag gehen. Ich bin so gespannt auf diesen Tag, auf dieses Jahr, auf das, was Gott noch tun will in meinem Leben. Wir brauchen im Sommer Gießkannen, um eben auch gerade in diesen frustrierenden Zeiten überleben zu können. Und wir müssen darauf achten, dass wir die Krafträuber abschießen, also abschießen, ihr versteht mich richtig. Aber ein solcher Krafträuber sind Sorgen. Wenn wir vor Sorgen nicht mehr schlafen können, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir tagsüber keine Kraft haben. Oder auch Leistungsdruck, die Erwartung anderer, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen. Was müssen wir denn? Wir müssen niemandem etwas beweisen. Weder uns selbst, noch anderen, noch Gott. Das ist das Schöne, ein Kind Gottes zu sein. Das ist der Vers, den Beate Nachnamen, Beate war das, ne? Ich habe den Nachnamen nicht verstanden, aber gesagt hat diesen Vers, denen gab er Macht Gottes, Kinder zu heißen. Kind Gottes zu sein, das heißt, ich darf auch schwach sein, ich muss nicht alles können, ich darf auf die Nase fallen und da ist einer, der mich aufrichtet. Ich lasse also diesen Leistungsdruck nicht zu. Oder ungeklärte Beziehungen. Haben Sie das schon mal gemerkt? Nichts nimmt uns innerlich so sehr mit als ungeklärte Beziehungen. Nicht nur in der Ehe, aber wenn es in Familien nicht stimmt, zwischen den Geschwistern oder in der Verwandtschaft, da sind Erbschaftsprobleme und was alles. Und diese angespannten Beziehungen, die rauben uns wirklich ganz viel Kraft. Auch die mangelnde Stille, die ich schon erwähnt habe. So kann der Sommer eine Zeit höchster Lebensintensität sein, voller Freude, aber es kann auch eine Zeit des Leides sein. Manchmal ist das, was Gott uns schenkt, eine große Chance, aber es kann auch zu einem Fluch werden. Ja, und dann gehen wir in die nächste Phase, der Herbst. Und das ist gar nicht schwer, darüber nachzudenken, wieso der Herbst, in dem ja manche von uns hier sind, Freude und Frust oder Freude und Leid gleichzeitig sein kann. Das Leben geht weiter, der Sommer war so ein Höhepunkt und jetzt gehen wir eigentlich, ne, sagen ja die meisten, wenn man erst 50 erreicht hat, dann geht es irgendwie bergab. Ich kenne in Amerika gute Freunde, die haben alle ihren 50. Geburtstag in Schwarz gefeiert, um das zu demonstrieren. Jetzt geht es bergab. Und manche haben Angst vor diesem letzten Abschnitt. Was mag dieser letzte Abschnitt bringen? Eins, was Frust, aber auch Freude bedeuten kann, ist, dass der Herbst vom Loslassen spricht. Im Herbst lassen die Bäume ihre Blätter los, die Felder lassen ihren Ertrag los und wir Menschen, wir lassen manchmal unseren Arbeitsplatz oder fast immer unseren Arbeitsplatz los, ne, weil wir in Rente gehen. Wir lassen die Kinder los, die gehen aus dem Haus und leben ihr eigenes Leben. Ganz oft lassen wir Gesundheit los oder müssen Gesundheit loslassen, weil sich die Beschwerden des Alters einstellen. Und wenn man bestimmte gesundheitliche Probleme bekommt, muss man auch manche Aktivitäten einstellen. Vielleicht ist man noch gerne zum Bergsteigen gegangen und irgendwann hört das auf, ne? Weil man das mit den kaputten Knien nicht mehr schafft. Wir lassen los. Und loslassen hat immer auch mit Verlust zu tun. Loslassen hat immer auch mit Schmerz zu tun. Loslassen hat mit Leid zu tun. Und da wollen wir aber nicht stehen bleiben. Wir vergessen, dass im Loslassen oft auch ganz viel Freude liegt. Wenn ich zum Beispiel etwas in der Hand festhalte und das loslasse, sind meine Hände frei, um etwas Neues zu empfangen. Und vielleicht ist es so, dass im Herbst etwas ganz Neues noch möglich ist. Ich erzähle euch mal von einer Frau, die habe ich kennengelernt, als sie 80 war, also eigentlich schon im Winter. Aber sie fühlte sich ganz sicher wie im Herbst. Sie hat sich immer als junge Frau gewünscht, zu malen. Sie hat auch gemalt, aber eben so nur für den Hausgebrauch. Und sie hat überlegt, ich würde so gerne mal ein paar Kurse belegen, um richtig malen zu können, schöne Aquarelle, um zu malen zu können. Und dann hat sie gedacht, also wenn meine Kinder aus dem Haus sind, dann gehe ich zur Kunstakademie, mache ein paar Kurse und dann werde ich malen. Dann waren ihre Kinder aus dem Haus, dann hat ihr Mann einen schweren Schlaganfall erlitten und wurde zu einem Pflegefall. Dann hat sie den 20 Jahre gepflegt und an Kunstakademie war nicht zu denken. Aber sie hat ihren Traum nicht aufgegeben. Sie war 60, 62 oder 63, als sie als der Mann starb und sie frei war. Und sie ging zur Kunstakademie mit über 60 und saß da mit den jungen Menschen im Atelier und hat gelernt. Und dann hat sie angefangen zu malen. Und als sie 80 war, besuchte ich sie in ihrer eigenen Galerie. Und ich kann Ihnen sagen, diese schönen Bilder, die diese Frau gemalt hat. Warum? Weil sie nicht aufgegeben hat, weil sie nicht gesagt hat, jetzt bin ich 60, jetzt hat es keinen Sinn mehr, jetzt gebe ich auf. Sie hat ihre Chance mit 60 genutzt. Und das meine ich, wenn man dann frei ist, man hat zwar Dinge verloren, das ist auch schmerzlich, aber man ist auch frei für neue Dinge. Vielleicht frei für eine Reise, die man immer machen wollte. Endlich Zeit zum Lesen. Und ich denke an manche Großeltern, die mir sagen, ich bin so froh, dass ich heute Zeit in meine Enkelkinder investieren kann. Zeit, die ich für meine eigenen Kinder nicht hatte. Weil wir damals unser Haus gebaut haben und unsere Existenz aufbauen mussten und, und. Aber jetzt habe ich Zeit für meine Enkelkinder und das ist so schön. Also loslassen kann eine Zeit des Frustes sein, aber auch eine Zeit der großen Freude. Durch das Loslassen entstehen Freiräume und die zu nutzen, ist etwas Großartiges. Mir begegnen ziemlich viele alte Menschen. Ich rede von Menschen, die noch im Herbst sind, aber vielleicht nicht so in den ersten Jahren des Herbstes, die so unzufrieden sind, auch so unzufrieden mit ihrem Leben, weil sie jetzt dieses und jenes nicht mehr tun können. Ich sprach gerade kürzlich mit einem Mann, er ist noch nicht so lange pensioniert, hat sich noch nicht dran gewöhnt, dass er jetzt in Rente ist. Manche freuen sich ja richtig auf die Rente und sagen, wow, endlich Zeit. Und andere können sich das überhaupt nicht vorstellen, jetzt zu Hause zu sein. Und manche Frauen können sich das nicht vorstellen, den Mann den ganzen Tag im Haus zu haben. Sie glauben gar nicht, wie oft mir Frauen das erzählen, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, ne? Diese Phase. Aber dieser Mann kann einfach seinen Arbeitsplatz nicht loslassen. Und so geht er da immer noch mal hin und denkt, seine Kollegen freuen sich. Und die freuen sich gar nicht. Die ignorieren ihn, wenn er da ist. Die sind froh, wenn er wieder geht. Und das ist noch mal zusätzlicher Schmerz. Er hat ja nicht nur den Arbeitsplatz nicht mehr, sondern auch diesen Freundeskreis, den er hatte. Die Arbeitskollegen, auch die hat er nicht mehr. Und er war richtig frustriert. Da war nichts von Freude zu spüren. Nun, wenn wir gut durch den Herbst gehen wollen, dann sollten wir vorher schon ein paar Dinge geregelt haben. Ich habe ja schon gesagt, dass eine Phase auf die andere aufbaut. Ich kann im Herbst nicht ernten, wenn ich im Frühjahr nicht gepflanzt habe. Ist doch logisch, oder? Und so ist das mit unserem Leben. Wenn ich als junger Mensch bestimmte Dinge nicht gelernt habe, wenn ich als junger Mensch nicht investiert habe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich das als älterer Mensch nicht hinkriege. Und darum will ich mal zwei, drei Dinge nennen, die wichtig sind, einzuüben, egal in welcher Altersphase wir auch gerade sind. Wir müssen gelernt haben, Vertrauen zu praktizieren. Wir brauchen Vertrauen und ganz besonders, wenn ich an unser Leben denke. Je älter wir werden, desto abhängiger werden wir auch von anderen, desto schwächer werden wir auch. Das ist der Lauf der Dinge. Wir leben nicht ewig auf dieser Erde. Und dann ist es gut, Vertrauen zu haben. Nicht nur Vertrauen in andere Menschen, aber vor allen Dingen auch Vertrauen in Gott. Ich muss sicher sein können, dass mich jemand auffängt. Und da gibt es diesen wunderbaren Vers in 5. Mose 33, Vers 27. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Denn wenn ich nicht vertraue, dass er mich festhält, dass er mich durchträgt, dann werde ich nicht loslassen, dann werde ich mich krampfhaft an irgendwelchen Dingen festhalten, die mir Sicherheit geben sollen. Aber mit den Sicherheiten hier auf dieser Erde ist es nicht weit her. Uns kann morgen alles genommen sein. Und so brauche ich eine Sicherheit, die mich auch durchs Alter hindurchträgt, wenn ich mich selbst nicht mehr versorgen kann. Aber es ist auch gut, wenn ich gelernt habe, das Vertrauen im Blick darauf, dass Gott es gut mit mir meint. Auch wenn es mir nicht mehr gut geht, auch wenn ich abhängig geworden bin von anderen. Psalm 23, Vers 1 gilt immer noch. Was steht da? Die meisten in diesem Raum wissen das, ne? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Kennen Sie die Geschichte von der Gemeinde, die eine Bibelwoche durchführen wollte? Und zwar unter diesem Thema Psalm 23. Und die Überschrift war, der Herr ist mein Hirte. Und die Veranstaltung rückte näher und die Plakate sollten gedruckt werden und die Verantwortlichen in der Gemeinde meinten, der Herr ist mein Hirte. Damit können die Leute wahrscheinlich gar nichts anfangen. Wir brauchen noch einen Untertitel. Und dann haben sie den Prediger angerufen, haben Sie nicht noch einen Untertitel für uns? Der Herr ist mein Hirte. Was machen die Leute mit so einer Überschrift, ne? Und dann hat er ein bisschen überlegt und hat gesagt, nein, das genügt. Und als er dann zwei, drei Wochen später kam und die Plakate sah, da stand auf all den Plakaten, der Herr ist mein Hirte, das genügt. Das ist ein toller Untertitel, oder? Das ist ein toller Untertitel. Und das genügt, egal ob wir 20 sind oder 40 oder 60 oder 80. Der Herr ist unser Hirte. Und wer Psalm 23 kennt, der weiß, wie wunderbar dieser gute Hirte sich um seine Schafe kümmert. Und in diesem Zusammenhang bin ich gern ein dummes Schaf. Wenn das bedeutet, dass der Hirte, der gute Hirte, auf mich aufpasst. Aber nicht nur Vertrauen müssen wir gelernt haben. Und nochmal, Vertrauen im Leid zu praktizieren, wenn wir es zu Zeiten der Freude nicht gelernt haben, ist ganz schwer. Eine alte Missionarin hier in Deutschland hat einmal den Satz geprägt, du kannst im Dunkeln nicht praktizieren, was du im Licht nicht gelernt hast. Das ist so wahr. Und wenn Sie das nicht glauben, dann können Sie das ausprobieren. In Ihrem Haus, in dem Sie alles kennen, können Sie wahrscheinlich alles finden, was Sie suchen, selbst wenn Sie kein Licht anmachen. Man ist die Treppe so oft gegangen, man weiß im Kühlschrank, wo was steht, und na, der hat sowieso ein Licht, aber auch im Schrank, ne, kann man was finden, weil man so oft diese Handgriffe gemacht hat, so oft diese Schritte gegangen ist. Und dann gehen Sie mal in ein Haus oder Sie sind irgendwo zu Besuch. Und nachts fällt der Strom aus und Sie suchen die Toilette. Und Sie sind das erste Mal in diesem Haus. Das wird richtig schwierig. Habe ich erlebt in Dresden. kurz nach der Wende. Ich war mit amerikanischen Freunden in der Nähe von Dresden. Wir waren in so einer Bed and Breakfast Pension und Toilette war draußen. Und ich dachte, meine amerikanischen Gäste im Dunkeln diese Toilette finden. Naja, aber es gab ja Licht, kein Problem. Nur, es war auch kalt in dem Haus und ich hatte so ein Heizöfchen in meinem Auto und das habe ich geholt. Und dann, weil wir abends noch ein paar Spiele gemacht haben, und dann habe ich das Heizöfchen angemacht und peng, alle Sicherungen raus in diesem Haus. Und das waren noch diese Sicherungen, wo man nicht so einen Hebel drückt, sondern rausdrehen und neue reinschreiben. Aber es war ziemlich spät und unsere Gastgeber schliefen. Es war stockdunkel in diesem Haus. Und ich dachte, wie finde ich jetzt den Gastgeber? Und dann habe ich mich in den Fluren an den Türen langgeschlichen, habe mein Ohr an die Tür gelegt, um zu hören, ob irgendwo jemand schnarcht. Ich konnte ja nicht durchs Haus schreien, ne? Musste den Gastgeber finden, ob der eine neue Sicherung hat. Ne? Und ich habe ihn dann auch gefunden und wir haben auch eine neue Sicherung bekommen. Wir haben auch nicht mehr gespielt, wir sind besser ins Bett gegangen, anstatt das Risiko noch einmal einzugehen. Aber da habe ich wieder gemerkt, man ist im Dunkeln so unsicher. Ich muss es im Hellen praktizieren, damit ich es im Dunkeln kann. Und darum, wenn wir es nicht lernen, auch in den Jahren, in denen es uns relativ gut geht, in denen wir Freude erleben, Gott zu vertrauen, wenn dann die leidvolle Situation kommt, werden wir es nicht hinkriegen, wenn wir nicht praktiziert haben, was wir im Hellen gelernt haben. Denn auch wenn manche Menschen sagen, Leid lehrt beten, es ist auch wahr, dass Leid Fluchen lehrt. Und manch einer hat im Leid fluchen gelernt, weil er gesagt hat, mit so einem Gott, der so viel Leid zulässt, will ich nichts zu tun haben. Nach dem Herbst, nach dem Loslassen, kommt der Winter. Diese Zeit, wo das Alter, ein Alter uns erreicht hat, in dem wir unser Stübchen vielleicht nicht mehr verlassen können. Wo wir vielleicht tatsächlich angewiesen sind auf die Hilfe anderer. Auf diese Zeit, von der selbst die Bibel sagt, es sind die Tage, die uns nicht gefallen. Meine Mutter, die zu mir zog, als sie 85 war, hat noch 7 Jahre gelebt, sie wurde dann 92. Aber wie oft hat sie mir gesagt, ach, ich bin dir nur eine Last, wenn ich doch sterben könnte, welchen Wert habe ich denn noch? Also das war für sie oft frustrierend, so alt zu sein und nicht mehr die Dinge tun zu können, die sie vorher getan hat. Und es ist eine frustrierende Zeit, aber wir können auch diese Zeit aus Gottes Hand nehmen. Ich würde diesen Zeit des Winters, wenn man nicht mehr so voll in den Aktivitäten ist, auch mal bezeichnen als eine Zeit des Nachdenkens, eine Zeit des In-Ordnung-Bringens oder eine Zeit der Vorbereitung auf die Ewigkeit. Jeder von uns wird eines Tages vor Gott stehen. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Die Bibel sagt das so deutlich. Aber die Frage ist dennoch, wie stehen wir vor ihm? Da werden viele vor ihm stehen, auf die wartet nur das Gericht, weil sie in diesem Leben mit Gott nichts am Hut hatten, weil sie den Weg Jesus nicht gehen wollten, weil sie ihr eigenes Leben wollten. Mein Schwager, viele in meiner Familie, sind diesen Weg gegangen. Als mein Schwager starb, rief er in seiner Todesstunde, verbrennt mich, denn sollte es den da oben geben, dann soll er mich nicht finden. Ist töricht zu meinen, dass Gott die Verbrannten nicht findet. Die Bibel sagt sehr deutlich, alle werden auferstehen, alle. Egal ob Seebestattung oder Feuerbestattung oder Erdbestattung, alle werden auferstehen. Und sein ganzes Leben hat er behauptet, es gibt keinen Gott, lass mich mit diesem frommen Zeug in Ruhe. Als ich meiner Schwester meine Bibel schenken wollte, hat er sie vor meinen Augen zerrissen, drauf rumgetrampelt und gesagt, so ein Buch kommt nicht in mein Haus. Also wirklich antichristlich. Aber plötzlich in der Sterbestunde, was ist, wenn es ihn doch gibt? Dann kann ich vor ihm nicht bestehen, das wusste er genau. Man kann ihn aber auch angenommen haben und trotzdem traurig dieser Begegnung entgegensehen, weil man weiß, ich habe mein Leben nicht so gelebt, wie ich es hätte leben können. Ich habe nicht unbedingt nach Gottes Willen gefragt. Und wir haben eine Stelle in der Bibel, die das auch sehr deutlich macht, dass einen anderen Grund niemand legen kann, außer dem, der gelegt ist. Das ist Christus. Und wenn wir Christus angenommen haben, dann stehen wir auf diesem Fundament. Aber es ist nicht egal, wie wir auf diesem Fundament bauen. Und manche bauen mit Holz und Stroh und Stoppeln und manche mit edlen Steinen. Und wenn das Feuer die Sache erprobt, dann wird Holz und Stroh verbrennen, aber edle Steine werden erhalten bleiben. Also entweder völlig frustriert, weil man weiß, ich kann vor ihm nicht bestehen, oder aber traurig, weil man weiß, ich stehe da mit leeren Händen, oder fröhlich, weil man weiß, man geht nach Hause. Als meine Mutter starb an dem Abend, sie ist mit 62 noch zum lebendigen Glauben gekommen an Jesus. Und als sie starb, haben wir dann an dem Abend noch zusammen gebetet. Und sie betete: Herr Jesus, jetzt beeil dich doch und hol mich endlich nach Hause. Das so zu sterben, zu wissen, ich gehe nach Hause, das ist ein gutes Sterben. Und wir lesen das in Johannes 16, Vers 22. So empfindet ihr nun Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Also auch gerade der Winter, das hohe Alter, kann Freude beinhalten, kann aber auch frustrierend sein. Wichtig ist, dass wir wissen, wohin wir gehen. Denn die Angst vor dem Sterben wird uns irgendwann packen, vor allen Dingen dann, wenn wir nicht wissen, wo es hingeht. Ich möchte schließen, indem ich noch das vorlese, was ich dann auch heute Morgen noch einmal für mich aufgeschrieben habe. Wenn du zu denen gehörst, die den Ballast der Vergangenheit noch mit sich rumschleppen, wenn du zu denen gehörst, die im Alltag müde geworden sind, oder wenn du zu denen gehörst, die Alter und Tod verdrängen müssen, weil die Gedanken daran unerträglich sind, dann komm zu Jesus. Entscheide dich für ein Leben mit ihm, denn er will heilen, vergeben, Ängste wegnehmen und neue Kraft schenken. Er ist es, der genügt. Und dass sie ihren Alltag, dieser Alltag, der gekennzeichnet ist von Freude und Frust, und mal ist das mehr und mal ist das andere mehr, für diesen Alltag, mit aller Freude, mit allem Leid, will er uns alles schenken, was wir brauchen. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie das in Ihrem Alltag auch erfahren. Vielen Dank.